Ja, ich möchte euch auch nochmal herzlich begrüßen. Jetzt haben wir einen ziemlichen Themenwechsel von dieser schönen melodischen Musik. Geht es zu einem vielleicht auch ein bisschen unmelodischeren Thema, weil es auch ein bisschen kontrovers ist. Für die, die gestern noch nicht da waren, mein Name ist Markus Blitz. Ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München in der Astrophysik promoviert. Am Institut von Professor Genzel, der letztes Jahr einen Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung von einem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Aber wichtiger als das, was ich beruflich bin, momentan bin ich auch als Patentmanager tätig, also nicht mehr in der Forschung direkt, sondern indirekt in einer Firma, wo ich Forscher und Entwickler unterstütze bei der Entwicklung von neuen Ideen und Patenten, ist, dass ich Christ bin seit 13 Jahren. Und das kam ganz überraschend und plötzlich, nicht von mir geplant, sage ich immer. Und 2 Jahre später habe ich dann auch die ersten Vorträge schon angefangen zu halten. Ja, gut, jetzt möchte ich nicht zu lange Vorspann machen, wir haben doch ein bisschen Programm noch vor uns. Bevor es losgeht mit dem Vortrag, ich habe einen kleinen Video immer, so als Einstimmung auf das Thema und danach geht es mit dem Vortrag los. Ja, also der Vortrag heißt, wie gesagt, kommt der Mensch Version 2.0 und der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal eine kleine Einleitung, der Traum vom ewigen Leben. Dann der Weg zum neuen Menschen, es ist ein neuer Mensch angedacht, in verschiedenen Schritten. Zunächst einmal Roboter und künstliche Intelligenz, dann die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und dann Gehirn und Cyberspace. Dann werden wir uns die Frage betrachten, wer steckt dahinter? Wer steckt hinter diesem ganzen Thema? Und was steckt dahinter? Dann werden wir betrachten die Verführung des Transhumanismus. Ich werde dann noch erklären, um was es sich da handelt bei diesem Transhumanismus. Und dann werden wir zum Schluss die biblische Antwort betrachten. Aber zunächst einmal der Traum vom ewigen Leben. Das ist ja eigentlich ein Traum, der so alt ist wie die Geschichte der Menschheit. Warum? Ganz einfach deswegen, weil wir alle älter werden und letztlich müssen wir sterben. Und das ist oft verbunden mit Krankheit und Leid. Und natürlich wünschen wir uns eigentlich, diesem Schicksal entfliehen zu können. Und so wie hier geht es dann vielen gegen Ende. Das ist im Prinzip jetzt nichts Schönes und deswegen sagt ja auch der Dr. Aubrey de Grey, ein evolutionistischer Altersforscher, also ein Altersforscher, der das evolutionistische Weltbild vertritt, Altern ist schlecht und es wäre besser, wenn wir das einfach akzeptieren würden. Also er sagt im Prinzip, sollen wir uns doch lösen von diesen romantischen Vorstellungen oder irgendwie, dass da was Schönes dran wäre, alt zu werden. Nun, die Menschen haben sich immer alles Mögliche ausgedacht, zum Beispiel einen Jungbrunnen, in den man hineinsteigen kann. Man kommt heraus und ist wieder jung, ja. Das ist so märchenhaft, die Vorstellung. Damit können wir vielleicht heutzutage weniger anfangen, wir würden aber sowas vielleicht schon lieber schlucken, so eine Anti-Alterungspille, oder, wenn es sowas gäbe. Also, das ist so die wissenschaftliche Variante sozusagen von dem gleichen Märchen. Der Traum eines neuen Menschen, der diese Beschränkungen überwindet, der scheint aber jetzt wirklich in greifbare Nähe gerückt, weil noch nie die Menschheit so nahe an dem ersehnten Ziel war. Und dieser Traum hat einen Namen. Und der Name ist Transhumanismus. Das ist ein Wort, das sehen wir schon, das ist zusammengesetzt aus im Wesentlichen zwei Wörtern, nämlich von lateinisch trans, das heißt darüber hinaus, und humanus heißt menschlich. Also es ist hier etwas gemeint, was über das Menschliche hinausgeht. Man möchte nicht mehr damit sich abgeben sozusagen oder zufrieden sein mit dem Menschen, sondern man will mehr. Der Transhumanismus will jetzt diesen neuen Menschen mittels Robotik, also Robotern haben wir schon gehört, Kybernetik, das ist Steuer- und Regelungstechnik im Wesentlichen, Nano- und Informationstechnologie, also die Technologie, die sich mit dem Allerkleinsten befasst, Informationstechnologie, das sind Computer, Software und Hardware, Neurowissenschaft, das ist also die Wissenschaft von den Nervenzellen und vom Gehirn, und Gentechnik. Also alles will man hier sozusagen kombinieren, die modernste Technik, um diesen neuen Menschen zu schaffen. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, diese verschiedenen Schritte, dieser Weg zum neuen Menschen. Und ja, da haben wir den ersten Schritt, Roboter und künstliche Intelligenz, erste Stufe auf der Entwicklung zum neuen Menschen. Nun, die Roboter werden immer mehr eingesetzt, wir merken das ja auch immer mehr. Ich arbeite selber in der Halbleiterindustrie und da ist natürlich die Automatisierung oberstes Ziel sozusagen. Man möchte also praktisch alles, was der Mensch tut, im Prinzip ersetzen durch Roboter. Und der Grund ist einfach, anders als der Mensch können die Roboter eben rund um die Uhr arbeiten, brauchen keine Pause, die sind stärker belastbar, die streiken nie und verlangen auch keine höheren Löhne natürlich. Also der ideale Arbeitnehmer. Die Roboter stellen Autos her, das ist uns schon länger bekannt. Das wissen wir hier zum Beispiel, ist eine automatisierte Fertigungslinie in der Automobilindustrie, nichts Neues mehr für uns, wo also hier nur noch Schweißroboter am Werk sind. Und nur gelegentlich, wenn dann die Anlage stillsteht, ist dann mal ein Wartungstechniker zu sehen. Aber ansonsten läuft es vollautomatisch. Auch ein Thema, mit dem wir uns immer mehr konfrontiert sehen, sind Autos, die selber fahren. Hier zum Beispiel ein ganz niedliches Auto von Google, das erste Prototyp eines selbstfahrenden Autos. Wenn man da reinschaut, so sieht es da innen drin aus. Da ist kein Lenkrad mehr drin. Nun, ob man sich da so wohlfühlt, weiß ich nicht, aber jedenfalls muss man sich vielleicht in Zukunft an solche Dinge gewöhnen. Aber was man natürlich wirklich möchte, ist Roboter haben für die täglichen Aufgaben. Also im Haushalt, so ein Haushaltsroboter, oder? Der einem hilft und der zum Beispiel die Krümel am Küchentisch zusammenkehrt oder am Boden aufkehrt oder Fenster putzt. Oder. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ein kleines Video von der deutschen Luft- und Raumfahrttechnik. Die arbeitet da zum Beispiel, es gibt andere, die auch daran arbeiten, aber die haben ein recht schönes Beispiel. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie weit die schon sind. Musik. der versucht hier jetzt mal ein bisschen den Küchentisch sauber zu machen. Geht ein bisschen langsam, aber es wird sicherlich noch besser in Zukunft. Dann das hier in Zeitlupe, kehrt er zusammen. Und dann hier in Zeitraffer beim Fensterputzen. Und was auch ganz interessant ist, die kann man also gar nicht stören, also die gleichen die Störungen wieder aus. Kann man eben auch mal wegziehen hier, das merkt er dann schon. Und was die auch schon ganz gut können, ist Bälle fangen. Nun, wir haben gesehen, das war so ein Roboter, der war noch auf Rädern. Das ist vielleicht nicht so ideal im Haushalt, wenn man vielleicht doch irgendwelche Stufen hat, besonders wenn man vielleicht ein mehrstöckiges Haus hat. Also man hätte gerne so einen voll autonomen Roboter, der da auch schön überall hingehen kann. Und das werden wir jetzt im Folgenden sehen. Was Sie also jetzt sehen, ist kein Mensch in einem Raumanzug oder sowas, sondern das ist ein Roboter. Der kann Treppen steigen. Er kann laufen. Er kann auf einem Bein hüpfen. Oder auf zwei Beinen. Und er kann Fußball spielen. Was man natürlich auch kann, wozu er vor allen Dingen auch dienen soll, er soll bedienen, ja, er soll sich hier was einschenken. Was hier so für uns ganz einfach ist, ist höchst kompliziert für die Ingenieure, sowas zu programmieren. Und es geht auch noch relativ langsam, aber man kann sich vorstellen, dass das in ein paar Jahren alles viel flotter schon geht. Die Roboter können natürlich allerdings auch im Militär eingesetzt werden. Und da sind die wiederum stärker und belastbarer als der Mensch. Und was ganz wichtig ist, sie erleiden keine traumatischen Kriegserlebnisse, was die Soldaten ja öfters haben. Ja, im Idealfall werden uns eigentlich die Roboter in Zukunft die meisten Arbeiten abnehmen. Und die könnten dafür sorgen, dass in Kriegen gar keine Menschen mehr, sondern nur noch Roboter zu Schaden kommen. Also Krieg der Roboter quasi. Parallel zu den Robotern wird künstliche Intelligenz immer weiterentwickelt. Und da gibt es ja heute schon schachspielende Computerprogramme und auch Algorithmen, die Bilder und Sprache erkennen und auswerten können. Und die Fortschritte in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die kommen natürlich auch wieder der Robotertechnik zugute. Also hier zum Beispiel der junge Mann, der gegen diesen Schachcomputer spielt, der gleichzeitig auch noch die Figuren bewegt, aber auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Was Standard ist, ist Bilderkennung, das ist überhaupt nichts Neues mehr für uns, das funktioniert schon ganz reibungslos. Ja, und wenn Roboter immer mehr unseren Alltag bestimmen, na dann sollten die natürlich auch menschenähnlicher werden. Ganz einfach deswegen, um die Interaktion mit Menschen einfacher und angenehmer zu machen. Und das wollen wir uns jetzt mal ansehen, wie weit man da schon ist mit diesen menschenähnlichen Robotern. Also hier sieht man ein bisschen das Innenleben. Aber hier haben wir zum Beispiel ein Double. Das ist also kein Mensch, sondern das ist ein Android, sagt man. Auch dieser Herr ist nicht echt. Auch der hier nicht. Und auch diese Empfangsdame ist nur ein Roboter oder ein Android. Das war jetzt die erste Stufe. Und da sind wir ja mittendrin, das erleben wir. Aber dabei soll es nicht bleiben. Die nächste Stufe stellt die Verschmelzung von Mensch und Maschine dar. Also man möchte beides verschmelzen. Der Mensch wird dann zum Cyborg, also ein kybernetischer Organismus, der jetzt zum Teil aus biologischen und zum Teil aus elektronisch-mechanischen Teilen besteht. Und dann können, so ist der Gedanke, lebenswichtige Bestandteile einfach ausgewechselt werden, sodass die Lebensdauer des Menschen drastisch erhöht wird. Also so wie beim Auto, wenn was kaputt ist, kann man das ja auch austauschen. Und so ist der Gedanke hier. Und tatsächlich ist es ja so, dass schon heute wichtige Organe des Menschen ganz oder teilweise durch künstliche Organe ersetzt werden. Und auf diese Weise können sogar neue, bisher nie dagewesene Sinneswahrnehmungen erreicht werden. Und zunächst einmal eine Sache, was schon praktiziert wird oder was gut funktioniert, ist ein künstlicher Arm. Wie ich schon gesagt habe, Soldaten erleiden Kriegserlebnisse, traumatische, sie verlieren einen Arm, zum Beispiel wie der hier. Und dann kann man ihnen mittlerweile einen künstlichen Arm geben. Und das funktioniert so, also hier der Mensch entscheidet sich jetzt hier ein Objekt in die Hand zu nehmen und dann laufen die Signale vom Gehirn entlang den Nervenzellen zu den Muskeln im Oberarm. Dort werden die Signale dann von implantierten Sensoren aufgenommen und drahtlos werden dann die Steuersignale an den mechanischen Arm gesendet. Und ja, entsprechend bewegt sich dann der mechanische Arm und Sensoren im mechanischen Arm melden dann zurück, ob die Aktion erfolgreich war und das läuft bis zurück zum Gehirn. Das heißt, der kann spüren, ob er da was angefasst hat. Und das funktioniert schon. Also solche Prothesen quasi, solche künstlichen Arme funktionieren. Man sieht es auch hier noch einmal, da ist es natürlich jetzt nicht an einem Menschen montiert, sondern einfach so. Das ist schon relativ beweglich, es gibt noch bessere Exemplare, aber das ist schon ein ziemlich gut bewegliches Modell. Und so ist es jetzt in live sozusagen. Ob man das braucht, Sie sehen schon, der Mensch versucht zu verbessern. Die Frage ist halt wirklich, ob das notwendig ist. Aber es lässt sich offenbar nicht verhindern, dass man hier versucht, irgendwie zusätzliche Dinge einzubauen. Das nächste Thema ist das künstliche Gehör. Ja, also hier zum Beispiel hat man ein Gerät, das aus zwei Teilen besteht, einem äußeren Teil mit Mikrofon und Sender am Ohr und einem inneren implantierten Teil mit Empfänger und einer Elektrode, die ins Innenohr, das ist diese blaue Schnecke da im Bild, führt. Ja, und dann kann der Mensch hier zum Beispiel wieder Sport machen damit. Es gibt mittlerweile sogar schon Implantate, die auch Ultraschall hörbar machen, also so wie Fledermäuse, oder sogar Radiowellen hörbar machen können. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, ist es notwendig, hier diese Dinge mit einzubauen? Noch etwas, was man gerne möchte, ist natürlich Menschen, die die Sehfähigkeit ganz oder teilweise verloren haben, wieder sehend zu machen, also eine künstliche Netzhaut herzustellen. Und da gibt es weltweit eine ganze Reihe von Laboratorien, die daran arbeiten. Ich gebe hier ein Beispiel von einem Laboratorium, die arbeiten mit Solarzellen, die noch eingebaut sind, also die brauchen keine Batterien, diese Systeme. Das sind also viele einzelne Zellen zu einzelnen Elementen. Drei Elemente werden jetzt hier zusammen, oder sind es vier, kombiniert und die kommen jetzt hier und hinter das Auge, hinter die Netzhaut, da werden die implantiert, das hat man schon ausprobiert. Das sehen Sie jetzt nur mal schematisch, wie das funktioniert. Genau, und dann haben wir also hier unser Auge. Das Ganze funktioniert jetzt in dem Fall noch, es braucht eine Brille, die man aufsetzen muss. Da wird also dann das reingespiegelt, das Licht. Wenn wir gleich sehen, von rechts kommt also dann das Bild. Da ist also in dem Fall eine Marguerite, das Bild steht dann natürlich hinten auf dem Kopf. Das werden wir hier gleich sehen. Genau, und wenn dann hinten das Licht auffällt, sehen wir in der Vergrößerung hier in Rot, dann werden elektrische Spannung erzeugt in Gelb und in Grün laufen dann die elektrischen Impulse nach vorne zu den Nervenzellen, weil die Augen eben so konstruiert sind, dass vorne dieses System ist, also wie ein Lichtleitersystem, wo dann vorne dann die Nervenzellen sind und das aufnehmen. Es ist noch so, dass die momentan relativ wenig Pixel haben, also die haben eine schlechte Auflösung. Ja? Also die sehen das nicht besonders gut, die Leute. Man arbeitet daran, die Auflösung zu verfeinern. aber soweit können die schon grob was erkennen. Dann ein weiteres Thema ist die Wahrnehmung von Infrarot und Ultraviolett. Also das sind also Bereiche des Lichtspektrums, die wir normalerweise nicht sehen können. Infrarot ist eigentlich etwas, was wir nur spüren können als Wärmestrahlung, und Ultraviolett, das spüren Sie dann oder sehen Sie dann, wenn Sie einen Sonnenbrand haben, dann haben Sie zu viel UV abbekommen. Ja. Und da gibt es einen Cyborg-Künstler namens Neil Harbison, der hat sich ein Antennengehirnimplantat einbauen lassen hier. Und das erlaubt es ihm, Licht in Form von Tönen wahrzunehmen. Darunter eben auch ultraviolettes und infrarotes Licht. Nun, für ihn ist das relativ nützlich, weil er mit den Augen keine Farben sehen kann. Der ist von Natur aus nämlich farbenblind und jetzt kann er die Farben wenigstens hören. Allerdings auch hier wieder die Frage, ob das wirklich nötig ist, dass er auch UV und IR hört. Und ob sein Gehirn überhaupt dazu konstruiert ist, sowas zu verarbeiten. Aber nicht nur einzelne Organe sollen in Zukunft ausgetauscht oder verbessert werden. Auch im Allerkleinsten ist die Idee, sollen winzige Roboter mittels Nanotechnologie in den menschlichen Organismus eingreifen. Zum Beispiel sollen spezielle Nanobots in den Blutbahnen zirkulieren und so erkrankte Blutzellen untersuchen und behandeln, also so in etwa wie hier. Also diese Nanobots, die gibt es noch nicht, das ist noch Zukunftsmusik, aber man arbeitet schon an diesen Teilen. Also man hat da schon erste Erfolge damit erzielt. Und auch sogar im Gehirn sollen spezielle Nanobots an Nervenzellen andocken, um dort Störungen und Erkrankungen im Gehirn zu beeinflussen. Also hier ein Beispiel, wir haben also hier ein Neuron, das sagen wir jetzt mal nicht funktioniert, und da dockt jetzt ein künstliches Neuron an und stellt also die Verbindungen mit den anderen Neuronen her. Nun, das ist eine gute Sache, wenn das richtig gebraucht wird, aber man kann sich schon vorstellen, dass da natürlich auch für Missbrauch jede Menge Möglichkeiten da sind. Aber damit noch nicht genug. Wir haben noch eine dritte Stufe, nämlich Gehirn und Cyberspace. Und das hatte der Thomas schon ein bisschen angeschnitten. Wenn es nämlich gelingt, ein künstliches menschliches Gehirn herzustellen, dann will man das Bewusstsein eines Menschen aus dem biologischen Gehirn in das künstliche Gehirn hineinladen. Und der Gedanke ist im Prinzip der, dass der Mensch quasi ein gottgleiches Wesen werden soll, das dann sowohl im Cyberspace als auch in dieser realen Welt natürlich leben kann. Aber im Cyberspace, in dieser virtuellen Welt, soll der Mensch dann eben in der Lage sein, neue Welten zu erschaffen und zu beherrschen. Also das ist dieser Cybermensch, der da angedacht ist. Was sagen einige Wissenschaftler dazu? Der Professor Michio Kaku, ein evolutionistischer Physiker, der sich da viel dazu äußert. Zitat: Im Jahr 2100 werden wir wie die Götter werden, die wir einst anbeteten und fürchteten. Wir werden das aber nicht mit Hilfe von Zauberstäben und Zaubertränken erreichen, sondern mit Hilfe von Informations- und Nanotechnologie, künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und vor allen Dingen auch der Quantentheorie. Er bringt ja noch eine weitere Komponente rein, die Quantentheorie. Möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema Universum oder Multiversum, wo ich das ein bisschen erläutere. Aber im Prinzip einfach alles, was an modernste Technologie da ist, denkt er, muss hier kombiniert werden. Ganz deutlich bringt es der Professor Ray Kurzweil auf den Punkt, ein evolutionistischer Informatiker. Er sagt: Gibt es einen Gott? Nun, ich würde sagen, noch nicht. Während die erste Stufe der Entwicklung zum neuen Menschen sich bereits vor unseren Augen abspielt, erscheinen uns vielleicht die zweite und vor allen Dingen die dritte Stufe noch mehr so als Science Fiction und nicht als seriöse Wissenschaft. Aber gerade in der Erforschung des Gehirns tut sich eben doch in den letzten Jahren einiges, und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen einen Einblick geben. Zunächst einmal die sogenannte elektronische Gedankenübertragung. Was ist da passiert? Im Jahr 2013 gelang es Wissenschaftlern der Harvard-Universität in Massachusetts in den USA, die Gehirne eines Menschen und einer Ratte mit einer speziellen Gehirn-zu-Gehirn-Schnittstelle zu verbinden. Der Mensch konnte dann allein mittels der elektrischen Signale, die seine Gedanken erzeugten, den Schwanz der Ratte bewegen. Also das war schon möglich. Aber es geht weiter. Im Jahr 2019 gelang es Wissenschaftlern der University of Washington in den USA, die elektrische Aktivität dreier menschlicher Gehirne miteinander zu verbinden. Also drei Menschen sozusagen verbunden, um gemeinsam eine ihnen gestellte Aufgabe zu erfüllen. Also mit anderen Worten, drei Gehirne sind besser als eines. Und Ziel ist die Verschaltung vieler Gehirne, um so einen organischen Computer zu schaffen. Also daran wird intensiv gearbeitet. Nächstes Thema ist die sogenannte Gedächtniswiederherstellung. Da gibt es eine Behörde namens DARPA des amerikanischen Verteidigungsministeriums, die seit 2015 daran arbeitet, Soldaten, die ihr Gedächtnis durch traumatische Ereignisse verloren haben, wieder die Erinnerungen zurückzugeben. Und das soll durch ein spezielles Gehirnimplantat erreicht werden. Und tatsächlich im Jahr 2018 wurden 15 Patienten erfolgreich sogenannte Gedächtnisprothesen ins Gehirn implantiert, die eine im Durchschnitt 35-prozentige Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses bewirkten. Also es ist erstaunlich, was da schon möglich ist. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich anführen möchte, das ist die Gehirnprogrammierung. Da ist es Forschern vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA, im Jahr 2013 gelungen, in das Gehirn einer Maus eine falsche Erinnerung einzuprogrammieren. Und das Ergebnis war, dass die Maus so reagierte, als ob sie tatsächlich dieses einprogrammierte Ereignis erlebt hätte. Und dabei wurde eine vorher bereits vorhandene Erinnerung modifiziert. Aber im Jahr 2019 konnten wieder Forscher vom MIT im Gehirn einer Maus eine falsche Erinnerung einprogrammieren, aber diesmal haben sie keine schon vorhandene Erinnerung benutzt, sondern haben die Erinnerung quasi von null auf erschaffen. Also das ging mittlerweile auch schon. Wenn man sich das so anhört, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wer steckt dahinter, wer will das eigentlich bis zu diesem Extremen vorantreiben. Die Pläne, einen neuen Menschen zu schaffen, die werden mit hohem finanziellen Aufwand von internationalen Eliten vorangetrieben, die in den größten und innovativsten Firmen der Welt sitzen. Zunächst einmal ist zu nennen hier der Elon Musk, ein evolutionistischer Unternehmer, ein Zitat von ihm: Wir sind schon Cyborgs. Es gibt eine digitale Version von ihnen, eine partielle Online-Version in Form ihrer E-Mails, Social Media und all dessen, was sie tun. Elon Musk ist der Mitgründer von PayPal und er ist auch Geschäftsführer der ersten erfolgreichen privaten Raumfahrtfirma SpaceX und auch des Elektroautoherstellers Tesla Motors. Im Jahr 2015 hat er für $1 Milliarde das Unternehmen OpenAI, also offene künstliche Intelligenz übersetzt, geschaffen, eben mit dem Ziel, diese spezielle künstliche Intelligenz zu machen. Im November 2016 ging dann die Firma Microsoft eine Partnerschaft mit OpenAI ein. Ebenfalls im Jahr 2016 hat Elon Musk die Firma Neuralink gegründet. Ziel ist die Entwicklung eines Geräts zur Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern. Letztlich sollen aber Mensch und künstliche Intelligenz verschmelzen, um dem Menschen übermenschliche Intelligenz zu verleihen. Ein Prototyp, den gibt es bereits, der besteht aus ca. 3000 Elektronen, die ins Gehirn implantiert werden, der wurde im Jahr 2019 schon vorgestellt. Der Mark Zuckerberg, der weitere evolutionistische Unternehmer, der hier zu nennen ist, sagt Folgendes: Ich glaube, dass es eines Tages möglich sein wird, dass wir uns gegenseitig mittels Technologie komplette Gedankengänge zuschicken können. Sie werden einfach an irgendetwas denken und Ihre Freunde werden, wenn Sie es wollen, sofort in der Lage sein, dies mitzuerleben. Ich beschreibe das sehr positiv. Die Frage ist, was der jeweilige immer denkt. Gell? Das ist so die Mark Zuckerberg ist der Gründer von Facebook. Zuckerberg hat zusammen mit Elon Musk in die kalifornische Firma Vicarious investiert, die eine Software entwickeln will, die denken und lernen wie ein Mensch kann. Der nächste, der hier zu nennen ist, ist der Dr. Serge Brin, ebenfalls evolutionistischer Unternehmer. Er sagt, letzten Endes wollen Sie das gesamte Wissen der Welt direkt mit Ihrem Verstand verbunden haben. Und Dr. Larry Page, zu den beiden sage ich gleich nochmal was, Künstliche Intelligenz wäre das ultimative Google. Der Sergey Brin und der Larry Page haben zusammen Google gegründet. Und der Sergey Brin ist außerdem Chefforscher bei dem Unternehmen X, das Google im Jahr 2010 gegründet hat. X befasst sich unter anderem mit Robotik, Neurowissenschaft und künstlicher Intelligenz. Der Larry Page half außerdem 2008 mit bei der Gründung der ersten transhumanistischen Universität Singularity University auf dem NASA-Forschungsgelände in Kalifornien, also wo man das quasi studieren kann, diesen neuen Menschen. Im Jahr 2018 wurde zwar das Programm für gewöhnliche Studenten eingestellt, aber seitdem werden führende Persönlichkeiten in der Wirtschaft dort ausgebildet. Im Jahr 2019 zog dann die Singularity University nach Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien um. Der Sergey Brin und der Larry Page unterstützen auch die im Jahr 2013 gegründete Biotechnologiefirma Calico, die daran arbeitet, das Altern des Menschen zu verhindern oder zumindest stark zu verzögern. Und an der Gründung beteiligt war auch der Vorstand von Apple, Arthur Levinson, der jetzt auch Geschäftsführer von Calico ist. Langsam haben wir alle beieinander, oder? Alle großen Namen. Im Jahr 2014 gab Calico die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen AbbVie bekannt, um die Forschungsarbeiten stärker auf den Alterungsprozess und altersbedingte Krankheiten fokussieren zu können. Im Jahr 2015 wurden Partnerschaften mit QB3, einem US-Forschungsinstitut für Biowissenschaften, und mit Ancestry DNA, das ist eine US-Firma, die das Erbgut untersucht, bekannt gegeben. Letzter Unternehmer, den ich hier nennen will in dieser Reihe, ist der ehemalige deutsche Unternehmer Peter Thiel. Zitat: Ich bin davon überzeugt, wenn wir es den Leuten ermöglichen könnten, ewig zu leben, sollten wir das tun. Peter Thiel ist der Mitgründer von PayPal und er unterstützt die sogenannte Methuselah Foundation. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Krankheit, wie er es nennt, des Alterns zu heilen, sowie die transhumanistische Vereinigung Humanity Plus, also Menschheit Plus. Peter Thiel ist auch Gründer der Firma Founders Fund, das ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich mit neuen revolutionären Technologien befasst, darunter auch mit künstlicher Intelligenz. Und Founders Fund war einer der ersten Investoren in Elon Musk's SpaceX und in Facebook. So, ich denke, das reicht erstmal. Sie haben einen Überblick über diese ganzen Vernetzungen und Sie sehen, dass die hier alle zusammenarbeiten, aber man könnte vielleicht sagen, naja, das sind jetzt hier vielleicht ein paar, in Anführungszeichen, verrückte Eliten, die das machen. Aber so ist es eben nicht. Nicht nur die Eliten ziehen hier am selben Strang. Zum Beispiel auch im mehr als 1 Milliarde Euro teuren Human Brain Project der EU soll ein menschliches Gehirn im Computer simuliert werden. Also man denkt, dass man das hinkriegt. Und in Amerika gibt es ein ähnliches, mehr als 4 Milliarden Dollar teures Projekt mit Namen Brain Initiative. Das ist hier ein Teil des Großrechners für das Human Brain Project der EU. Gut, wir haben jetzt gesehen, wer dahinter steckt, aber jetzt die nächste Frage natürlich ein bisschen tiefer gestellt, die Frage, was steckt eigentlich jetzt da dahinter? Ich denke, man kann sagen, vordergründig und kurzfristig ist einfach, geht es zunächst einmal einfach ums Geld. Das kann man daran erkennen, dass einige der reichsten Leute und größten Firmen der Welt hier beteiligt sind. Und auch international scheint es ja so ein regelrechtes Wettrennen zu geben, wer zuerst hier in Sachen Robotik und künstlicher Intelligenz Bahnbrechendes auf den Markt bringt, also der das zuerst schafft, den Haushaltsroboter, den perfekten auf den Markt zu bringen, der hat hier sozusagen das Wettrennen gewonnen. Aber hintergründig und langfristig geht es um viel mehr. Weil man nämlich tatsächlich glaubt, dass es möglich werden könnte, sowas wie einen neuen Menschen zu erschaffen. Und die Frage ist daher, worauf sich diese Weltanschauung des Transhumanismus eigentlich gründet. Dann möchte ich jetzt zwei Zitate bringen. Zunächst einmal von Dr. Gregory Stock, einem evolutionistischen Biophysiker. Und nach den Zitaten erkläre ich das dann auch noch. Aber zunächst einmal, er sagt: Was wir gerade tun, ist die Kontrolle über unsere evolutionäre Zukunft zu erlangen. Was ich damit meine, ist, dass wir die Technologie im Wesentlichen dazu benutzen, um den evolutionären Prozess dazu zu bringen, schnell nach vorne zu spulen. Und der Ray Kurzweil sagt, die Singularität bezeichnet ein Ereignis, das in unserer materiellen Welt stattfinden wird. Also man wartet auf ein spezielles Ereignis. Der unvermeidliche evolutionäre Prozess, der mit der rein biologischen Evolution begann und sich mit Hilfe der vom Menschen gesteuerten technologischen Evolution weiter ausgedehnt hat. Nun, die weltanschauliche Basis des Transhumanismus ist Evolution. Und zwar wird Evolution von der Urzelle zum Menschen wird als Fakt angenommen und es wird davon ausgegangen, dass jetzt der Mensch mittels seines Verstands, mit Hilfe der Technologie, diesen langsamen biologischen Evolutionsprozess, der ja in Jahrmillionen und Jahrmilliarden sich abgespielt haben soll, enorm beschleunigen und gezielt kontrollieren und steuern könne. Also mit anderen Worten, die Biologie war sehr langsam, hier von der Urzelle, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, so stellt man sich das vor, bis zum affenartigen Vorfahren und zum Menschen. Aber jetzt sei der Mensch mithilfe seines Verstandes in der Lage, das ganz schnell ganz anders zu machen. Und die nächste Evolutionsstufe käme ganz flott. Und das ist aber ein Punkt, und das betone ich immer wieder in meinen Vorträgen, Evolution hier von einfachen Lebensformen bis zu den komplexesten ist kein bewiesenes wissenschaftliches Fakt. Also ich rede jetzt nicht von Anpassungsvorgängen, die natürlich beobachtbar sind, das ist selbstverständlich ein Fakt, aber es geht hier um die Frage, ob wirklich komplexe Systeme einfach so entstehen. Ja? Und das ist nicht bewiesen, weil noch nie im Labor oder in der Natur beobachtet wurde, wie eine neue komplexe Tierart entstanden ist. Alles, was man bisher beobachtet hat, war Variation innerhalb vorgegebener Grenzen. Ich bin selber Experimentalphysiker und ich sage einmal, ich glaube eine Theorie erst dann, wenn sie im Labor gezeigt ist, vorher nicht. Und genau das ist das Problem, das kann die Evolutionstheorie nicht. Jeder Züchter weiß das, man hat hier zum Beispiel die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Hunderassen zu züchten und die können eine große Bandbreite haben, vom Chihuahua bis zum Bernhardiner, ist alles drin. Aber es bleiben halt immer Hunde. Ja? Also noch nie ist es gelungen, aus Hunden eine Katze zu züchten. Warum? Weil die Baupläne grundsätzlich verschieden sind. Man hat aber eine große Bandbreite, eine Variation. Ich habe das gestern in dem Vortrag erläutert, dass es eben so ist, dass die Baupläne der Lebewesen extrem genial konstruiert sind mit vielen Modulen, die austauschbar sind bzw. kombinierbar sind, aber trotzdem sind die grundsätzlichen Strukturen, die grundsätzlichen Baupläne fix. Wie gesagt, der Züchter weiß das, er würde vielleicht auch gerne solche Tomaten züchten, aber das geht nicht, weil einfach das Erbgut das nicht zulässt. Man müsste Gentechnik machen, aber das ist ein anderer Punkt, da würde man ja bereits Intelligenz reinstecken. Aber ohne Intelligenz ist einfach der Bauplan fix, er ist so wie er ist, solche großen Tomaten sind nicht züchtbar. Die Variation hat klare Grenzen, weil es der genetische Bauplan einfach nicht zulässt. Also sowas hat man noch nie beobachtet. Oder auch zum Beispiel sowas nicht, ist nicht möglich. Gibt aber so schöne Spiele für Kinder mit so Kartenspielen, habe ich mal gesehen. Da kann man das machen, aber das sind halt Spiele. Nun, wie sieht es aus mit den Versteinerungen? Auch der Fossilienbericht, der belegt uns keine Entstehung neuer komplexer Tierarten in der Vergangenheit. Warum? Weil die Übergangsformen fehlen, das werde ich jetzt gleich erläutern. Aber noch den zweiten Punkt. Und darüber hinaus beweist das Aufstellen einer Entwicklungsreihe aus einer Abfolge von Fossilien noch lange keine Evolution. Zunächst einmal zum ersten Punkt, der Charles Darwin selbst hat Folgendes gesagt. Warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern, also Übergangsformen zwischen den verschiedenen Tierarten? Warum ist das nicht so? Vielleicht ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Nun, damals gab es relativ wenig Fossilien. Man hat noch nicht so viel ausgegraben. Heute haben wir hunderte Millionen von Fossilien in den Museen und so weiter ausgestellt. Und das große Problem sind die Übergangsformen. Manchmal hört man immer wieder, man hätte Übergangsformen entdeckt, aber wenn man die wissenschaftliche Diskussion im Hintergrund verfolgt, dann stellt man fest, dass meistens die Hälfte sagt, der Wissenschaftler, der Evolutionisten sagt, wir haben es, und die andere Hälfte sagt, wir haben es nicht. Meistens wird es in den Medien propagiert und wenn Sie dann hinterher irgendwie lesen, dann finden Sie irgendwo eine kleine Nachricht, dass es dann doch nichts war. Und das ist eigentlich der Punkt in der Regel. Also mit anderen Worten, es fehlen nach wie vor die Beweise einfach. Noch etwas, ich möchte Ihnen das mal ein bisschen veranschaulichen hier, diese ganzen Gedanken, am Beispiel der Evolution vom Löffel zur Gabel. Nun, wenn es so eine Evolution, eine Entwicklung gegeben hätte, dann hätte es doch vielleicht eine Übergangsform geben müssen, oder? Nun, dieses Werkzeug, das gibt es tatsächlich in der Mitte, das heißt Göffel. Das wird in Flugzeugen eingesetzt, vor allen Dingen, um Gewicht zu sparen. Hat man zwei Werkzeuge gespart und durch eins ersetzt. Ja, tatsächlich, man könnte ja sagen, also es würden hier so Zinken reinkommen, dann wird das Ganze noch schmaler und fertig ist die Gabel. Nun, ist das die tatsächliche Erfindungsreihenfolge? Nein, die sieht ganz anders aus. Nämlich zuerst Löffel, dann Gabel und dann der Göffel. Und Sie sehen schon, Moment mal, da habe ich mich ganz schön vertan sozusagen in der Zuordnung. Wenn ich nicht dabei war und nicht wirklich gesehen habe, was passiert ist, erstelle ich hier irgendwelche Fantasie-Übergangsformen. Und der Dr. Henry Gee, ein Vertreter der Evolutionstheorie und der auch einige Zeit der Herausgeber der bekanntesten naturwissenschaftlichen Zeitschrift in den USA war, hat hier Folgendes gesagt. Kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine gute Nachtgeschichte. Also er sagt im Prinzip, liebe Kollegen, was ihr da macht, ist eigentlich gar keine Wissenschaft. Ihr erstellt hier irgendwelche Abstammungsreihenfolgen, aber die könnt ihr ja gar nicht beweisen. Wenn ihr es aber nicht beweisen könnt, dann ist es nicht einmal eine wissenschaftliche Hypothese, weil eine wissenschaftliche Hypothese muss man beweisen bzw. widerlegen können. Da hat der Mann sicherlich recht, hat sich aber nicht sehr beliebt gemacht unter seinen Kollegen mit der Aussage. Also in meinem Vortrag hat Darwin recht, gehe noch auf weitere Punkte ein im Rahmen mit der Evolutionstheorie und die Problematik. Aber jetzt haben wir zunächst eine kurze Pause bzw. ein Lied. Ja, ich würde jetzt gerne mit dem zweiten Teil des Vortrags fortfahren. Wir sind ja mittendrin jetzt in dieser Frage, ob Evolution ein Faktum ist, ein bewiesenes, was im Labor gezeigt wurde oder nicht. Und dazu ist einfach noch zu sagen, dass es keinen physikalisch-chemischen Prozess gibt, der bekannt wäre, der neue komplexe Baupläne hervorbringt, wie sie eben für neue komplexe Tierarten erforderlich wären. Im Gegenteil, es ist so, dass die natürlichen Prozesse zu einer ständigen Degeneration des Erbguts und zu keiner Höhenentwicklung führen. Also ich würde mal sagen, wenn jetzt ein Vertreter der Evolutionstheorie sagt, er könne das beweisen, dann würde ich ihn einfach mal fragen, er soll doch bitte das Naturgesetz aufschreiben, in mathematischer Form. Das ist nämlich das, was man in der Physik zum Beispiel von einem Studenten der Physik verlangt, wenn man zum Beispiel, wenn der sagt, ja gut, jetzt erklären wir doch einmal, wie sich Licht ausbreitet oder erklären wir mal Mechanik und so, dann kann man das entsprechend immer mathematisch formulieren. Und da wird man feststellen, es gibt so ein Naturgesetz gar nicht, weil wenn es es gäbe, könnte man es ja irgendwie aufschreiben. Und das ist das ganze Problem hier, dass es eigentlich nicht gezeigt ist, dass so ein Gesetz existiert. Im Gegenteil, wir haben es gestern gesehen. In der Physik gibt es das Gesetz der Entropie, das dazu zwingt, die Systeme immer mehr in Unordnung zu verfallen. Das heißt, der natürliche Gang der Dinge ist nach unten und nicht nach oben. Evolution sagt aber, ja, im Laufe der Zeit würde die komplexe Information zumindest gemittelt immer mehr zunehmen. Und das ist einfach nicht so, wenn man in die Realität schaut. Wie gesagt, in dem Vortrag gestern über die Genetik haben wir gesehen, dass die neuesten Erkenntnisse aus der Genetik uns klar zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die Systeme zerfallen und das, was ein bisschen an positiven Effekten da ist, wird überschwemmt sozusagen von den negativen Effekten und das kann man auch quantifizieren und zeigen. Also dieses ganze Modell funktioniert, das ist nur eine Theorie und die Fakten, die Messungen, die zeigen jetzt, dass es in der Praxis überhaupt nicht funktioniert. Evolution oder Degeneration, der Vortrag von gestern. Gibt es, denke ich, noch DVDs hier. Aus dem Gesagten folgt, dass Evolution von der Urzelle zum Menschen wissenschaftlich weder belegt oder bewiesen ist, noch überhaupt möglich ist, weil es entgegen den Naturgesetzen ist. Und das heißt, Evolution, also diese Entwicklung von einfachen zu komplizierten Lebensformen, ist in Wahrheit keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern es ist einfach eine Weltanschauung oder Religion. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern wiederum ein bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der sich oft zu diesen Themen äußert, der Professor Michael Ruse, ein evolutionistischer Wissenschaftsphilosoph. Er sagt Folgendes: Evolution ist eine vollwertige Alternative zum Christentum. Evolution ist eine Religion. Das war so, als Evolution noch in den Anfängen steckte und ist auch heute noch so. Der Mann ist sehr berühmt, er kann sich offenbar solche Statements erlauben. Nicht so berühmte Leute hätten da vielleicht ihren Job verloren. Aber im Grunde ist es so, dass er genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wir haben es mit einer Religion zu tun. Und jede Religion basiert auf unbewiesenen oder unbeweisbaren Annahmen. Und im Fall von Evolution ist es eben die Ablehnung alles Übernatürlichen und die Beschränkung auf das rein Materielle. Das ist der Grundgedanke. Und der Professor Richard Levantin, ein evolutionistischer Genetiker, hat es also ganz klipp und klar zum Ausdruck gebracht. Zitat: Wir haben eine Verpflichtung dem Materialismus gegenüber. An eine allmächtige Gottheit zu glauben, bedeutet zuzulassen, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt die gleichförmigen Abläufe der Natur unterbrochen werden, dass Wunder geschehen können. Dieser Materialismus ist absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Das heißt, es ist nicht die Wissenschaft, die ihn daran hindert, an Gott zu glauben oder die ihn dazu zwingt, den Materialismus anzunehmen, sondern es ist eine Entscheidung, die er gemacht hat, bevor er überhaupt mit Wissenschaft beginnt. Und das ist entscheidend, dass man das versteht. Wissenschaftler sind auch nur Menschen und die haben alle ihr Weltbild. Und basierend auf diesem Weltbild machen die dann ihre Wissenschaft. Deswegen gibt es ja auch Kreationisten, zugegebenermaßen, es gibt nicht sehr viele, aber das spielt ja keine Rolle, weil in der Wissenschaft die Mehrheitsmeinung gar keine Rolle spielt. Jeder, der sich mit der Geschichte der Wissenschaft befasst hat, der weiß, dass die Mehrheit sich eigentlich fast immer geirrt hat. Und der große Fortschritt in der Wissenschaft wurde immer durch wenige erreicht. Zum Beispiel Galileo, Kepler und Newton. Als die gegen die Mehrheit der Wissenschaftler damals ankämpften, war das Weltbild damals so, dass die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems sei. 1500 Jahre lang hat man das geglaubt und die Mehrheit der Wissenschaftler war fest überzeugt. Und dann waren jetzt ein paar Revolutionäre, die haben gesagt, falsch. Man kann sich vorstellen, was da los war. Und wer sozusagen angegriffen wurde. Im Endeffekt hatte die Mehrheit nicht recht. Und das ist eigentlich der springende Punkt in der ganzen Wissenschaft. Es geht nur um die Wahrheit, es geht nicht um eine Mehrheitsmeinung. Der Transhumanismus geht von Evolution aus. Und folglich ist auch der Transhumanismus eine materialistische Religion. Oder man kann sagen, er ist ein Glaube. Und das hat sogar der Erfinder des Transhumanismus, der Julian Huxley, schon betont, werden wir gleich an einem Zitat hören. Aber auch zeitgenössische Vertreter des Transhumanismus geben das indirekt zu, indem sie ein Vokabular, also Wörter verwenden, die aus der Bibel stammen oder aus der Bibel entlehnt sind. Zunächst einmal der Julian Huxley, der hat also im letzten und vorletzten Jahrhundert gelebt, ein evolutionistischer Biologe. Zitat: Die menschliche Rasse kann, wenn sie es will, über sich selbst hinauswachsen. Nicht nur einfach sporadisch ein Individuum hier und dort, sondern in ihrer Gesamtheit, als gesamte Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht eignet sich der Begriff Transhumanismus. Nun, heute verwendet man diesen Begriff. Das wurde übernommen. Mark Pesce, ein evolutionistischer Ingenieur, drückt die ganze Sache wie folgt aus: Menschen sterben, Planeten sterben, sogar Sterne sterben. Das ist uns alles bekannt. Und weil das so ist, suchen wir nach mehr, einem Ausweg aus der Vergänglichkeit, eine Verwandlung in eine unsterbliche Form. Wir streben daher danach, uns selbst mit vollkommenem Wissen und vollkommenem Willen zu segnen. Wie Götter zu werden, das Universum in unsere Hand zu nehmen und es nach unserem Bild zu formen, wie auf der Erde, so auch in den Himmeln. das unvermeidliche Ergebnis einer unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, die von der Evolution vorgegebene Zielrichtung treibt uns in das Transhumane. Und jetzt kommt's: eine Vergöttlichung der Vernunft. Errettung erreicht durch gute Werke. Ich denke, das bringt das alles auf den Punkt, um was es hier geht. Der Mensch will sich aus eigener Kraft erretten von der Sterblichkeit, will göttlich werden. Dass der Transhumanismus ein Glaube ist, das erkennt man im Übrigen auch daran, dass seine Vertreter das Problem der Komplexität extrem herunterspielen. Zum Beispiel behauptet der Ray Kurzweil, dass es bald möglich sei, ein menschliches Gehirn im Computer zu simulieren. Und er beruft sich dabei recht gern auf einen Vergleich der Rechengeschwindigkeiten vom menschlichen Gehirn und den heute modernsten Supercomputern. Nach ihm würden menschliche Gehirne geschätzt ca. 10 hoch 18, das sind 1 Milliarde mal 1 Milliarde, Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Und er sagt, naja, das ist ungefähr genauso viel wie die modernsten Großrechner. Also mit anderen Worten, er will damit zum Ausdruck bringen, ja, da sind wir schon fast. Aber der Vergleich hinkt einfach extrem, weil man menschliche Gehirne und Computer in ihrer Funktionsweise überhaupt nicht vergleichen kann. Man erkennt es eigentlich ganz gut beim Schachspiel. Die Computerschachprogramme, die berechnen und bewerten pro Sekunde bis zu hunderte von Millionen Stellungen. Aber man hat beobachtet, menschliche Schachspieler, auch Großmeister und so weiter, die berechnen jetzt in Anführungszeichen hingegen höchstens einige wenige Stellungen pro Sekunde. Einige wenige pro Sekunde gegen hunderte Millionen pro Sekunde. Und trotzdem gewinnen die Computerschachprogramme nicht immer gegen Menschen. Also offenbar liegt es hier an der Programmierung oder am komplett anderen Aufbau des Gehirns und nicht an der reinen Rechengeschwindigkeit. Also der junge Mann hier, wenn er jetzt nicht gerade gegen das weltbeste Programm spielt, wird gelegentlich vielleicht einmal doch ein Remis rausholen. Ja, also vielleicht gewinnt er auch einmal. Offenbar ist die komplexe Programmierung, wie ich gesagt habe, der Schlüssel zum Erfolg und nicht die schiere Geschwindigkeit. Aber da gibt es ein anderes Beispiel. Das winzig kleine Insektengehirn. Das Flugkontrollzentrum von Schmetterlingen, das hat nur ungefähr 3000 Nervenzellen. Und damit hat das Ding weniger Datenverarbeitungskapazität als ein Toaster. Und trotzdem sind die Insekten agiler als Flugzeuge, die mit superschneller digitaler Elektronik ausgestattet wurden. Wie das? Nun ganz einfach, das winzige Gehirn ist einfach genial verschaltet. Die Ingenieure wüssten nur zu gern, wie das geht, dann könnte man sich jede Menge Elektronik an Bord sparen. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema, das Wunder der Schmetterlinge, wo wir also da einiges zum Staunen haben, was diese winzigen Tiere alles auf Lager haben. Noch ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Religion und nicht Wissenschaft ist die Tatsache, dass andere Religionen, vor allen Dingen der Mormonismus und der Buddhismus sogar, sich für die Ausbreitung des Transhumanismus einsetzen. Zunächst einmal hier von der Webseite der Transhumanistischen Vereinigung der Mormonen, da heißt es: Wir sehen die Möglichkeit, das menschliche Potenzial zu vergrößern, indem das Altern, kognitive Mängel, ungewolltes Leiden und unsere Gebundenheit an den Planeten Erde überwunden werden. Wie sieht es im Buddhismus aus? Da haben wir den Dalai Lama und der unterstützt die Initiative 2045. Das ist eine im Jahr 2011 gegründete Organisation, die ein Netzwerk von Forschern auf dem Gebiet der Lebensverlängerung aufbauen will. Und das letztendliche Ziel, das will man spätestens im Jahr 2045 erreichen, ist es, ein künstliches Gehirn zu entwickeln und ein menschliches Bewusstsein in dieses Gehirn zu laden. Also man denkt, dass man es 2045 schafft. Hier ein Zitat vom Dalai Lama: Die weitere Entwicklung der Technologie und schließlich infolge dieser Maschinen sogar einer neuen Art von Mensch ist willkommen. Also für den Buddhismus offenbar überhaupt kein Problem hier, dieser neue, künstlich geschaffene Mensch. Das Thema ist wirklich sehr verführerisch und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt, die Verführung des Transhumanismus. Warum ist es so verführerisch? Na, der Transhumanismus verspricht ja viel. Und die Versuchung jetzt für den Einzelnen der neuen Technologie zu vertrauen, die wird, denke ich, sehr groß werden. Beispiel. Die Unterhaltungsindustrie könnte sich zum Beispiel überlegen, neuartige Anwendungen zu entwickeln, die mit speziellen Schnittstellen direkt mit dem Gehirn verbunden sind und die angenehme Gefühle und ein nie dagewesenes Erlebnis, irgendwelche Abenteuer oder was weiß ich, bieten werden. Also Dinge, die einfach jeder sofort haben will. Man kann sich vorstellen, dass viele Menschen das einfach dann kaufen würden und diese Virtual Reality 3D-Brillen, die es jetzt gibt, die sind eigentlich nur ein schwacher Anfang von der ganzen Sache, was da in Wahrheit geplant ist. Anderes Beispiel. Die Eltern, die werden natürlich, wenn es ihnen angeboten wird, die besten Gene oder die beste Nanotechnologie für ihre Nachkommen haben wollen, wenn zum Beispiel das Gedächtnis verbessert werden kann und so weiter. Wer würde nicht gern Attribute wie die Augenfarbe oder die körperliche Konstitution der Kinder auswählen? Erbkrankheiten könnten vielleicht verhindert werden und wie gesagt, der Intelligenzquotient kann vielleicht sogar auch beeinflusst werden. Also das Kind aus der Retorte im Prinzip, das scheint in greifbare Nähe gerückt. Also mit anderen Worten, der Transhumanismus bietet uns eine neue, schöne Welt an, in der unsere Probleme auf rein materialistische Weise gelöst werden sollen. Aber dabei übersieht er was. Er übersieht, dass der Mensch ein eigentlich noch viel größeres Problem hat als Erbkrankheiten, Leid und sogar den Tod. Das eigentliche Problem des Menschen ist gar nicht materieller Art. Beispiel: Warum müssen denn immer noch Milliarden von Menschen hungern? Obwohl die reichen Industrienationen eigentlich längst das Geld hätten, dieses Hungern mit einem Bruchteil ihres jährlichen Bruttosozialprodukts zu beenden. Also materielle Ursache kann es ja eigentlich nicht geben. Also mit anderen Worten, diese hungrigen armen Kinder in Madagaskar müsste oder dürfte es eigentlich gar nicht geben. Das eigentliche Problem des Menschen ist sein Verhalten. Und das wiederum kommt aus seiner inneren Einstellung. Und kann man jetzt diese innere Einstellung oder das Verhalten rein materialistisch erklären? Und es ist jetzt interessant, dass sogar bekannte Vertreter der Evolutionstheorie eingestehen müssen, dass das gar nicht möglich ist. Hier zum Beispiel der Richard Dawkins, Zitat, also bekannter Vertreter der Evolutionstheorie: Unsere besten Beweggründe haben keine Grundlage in der Natur. Also er sagt im Prinzip, ja, wenn wir Kranken, Schwachen, Erbkrankheiten, Menschen mit Erbkrankheiten und so weiter helfen, wenn wir Nächstenliebe üben, dann ist das eigentlich entgegen der Evolution, weil da soll sich ja der besser angepasste, der stärkere, intelligentere und so weiter soll sich durchsetzen. Warum machen wir das? Und er sagt, das können wir gar nicht erklären durch Evolution. Also da muss eigentlich der Evolutionist schon zum Nachdenken kommen. Das leitet mich jetzt zum letzten Punkt, die biblische Antwort über. Man muss einfach sagen, dass der Materialismus, Entschuldigung, das war jetzt die falsche Richtung, der Materialismus in eine Sackgasse führt. Er hat nicht nur keine Antwort auf die Frage der Moral, sondern, was auch interessant ist, er führt zu irrationalen Ängsten. Und diese Ängste, die kommen daher, weil man nämlich meint, und wir haben es schon gehört am Anfang, diese Filme, die man da so sieht, wo also da die Roboter verrückt spielen, dass die künstliche Intelligenz, die könnte jetzt irgendwie lebendig werden, die könnte autonom, selbstständig werden und vielleicht sogar den Menschen überflügeln. Ganz bekannter Physiker, der Professor Stephen Hawking, der 2018 verstorben ist, Zitat von ihm: Wenn Menschen einmal künstliche Intelligenz entwickelt haben, wird sie sich selbstständig machen und sich mit immer größerer Geschwindigkeit anpassen. Menschen, die aufgrund der langsamen biologischen Evolution begrenzt sind, könnten nicht mithalten. Eine voll entwickelte künstliche Intelligenz könnte das Ende der menschlichen Rasse bedeuten. Nun, der Mann hätte recht, wenn die Annahme, die Prämisse, die er macht, nämlich dass Evolution ein bewiesenes Fakt ist, richtig wäre. Er ist vollkommen logisch innerhalb seines Weltbildes. Aber wie ich ihn gezeigt habe, es ist nicht gezeigt. Und wenn es falsch ist, dann ist auch seine Schlussfolgerung falsch. Selbst Befürworter des Transhumanismus, die an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz aktiv beteiligt sind, die befürchten, dass die Maschinen eine Gefahr werden könnten. Zum Beispiel Elon Musk, den wir schon hatten, der so als cooler Unternehmer ja auftritt, aber er hat Ängste. Zum Beispiel hier: Ich denke, wir sollten bei künstlicher Intelligenz sehr wachsam sein. Wenn Sie mich fragen, ist sie wahrscheinlich unsere größte existenzielle Bedrohung. Nun, das kann man nur denken, wenn man in einem evolutionistischen Weltbild drinsteckt und das glaubt. Sonst ist es nämlich nicht die größte Bedrohung. Gibt es andere Dinge, die größere Bedrohung wohl darstellen. Der Mensch ist einfach mehr als nur Materie. Und in meinen Vorträgen betone ich das immer wieder, bringe ich immer wieder Zitate, das haben manche Vertreter der Evolutionstheorie und zunehmend immer mehr bereits erkannt. Zum Beispiel der Professor George Williams, den ich auch gestern schon zitiert habe. Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Das ist ein erstaunliches Eingeständnis, weil die Evolutionstheorie wurde als rein materialistische Theorie konzipiert. Und jetzt sagt er mal, vielleicht haben wir was übersehen, eine Hauptkomponente. Da gibt es noch was Nicht-Materielles. Und das ist natürlich dumm, also, da muss man die Theorie vielleicht verwerfen. Und das ist genau das, was er hier eigentlich zum Ausdruck bringt. Oder noch jemand, der das deutlich auch gesagt hat, ist der Professor Thomas Nagel, hat sich damit keine Freunde gemacht. Ein evolutionistischer Philosoph, er hat auch ein Buch geschrieben. Und da in dem Buch steht Folgendes, oder ein Zitat hier. Wenn die Evolutionsbiologie eine physikalische Theorie ist, als die sie generell aufgefasst wird, dann kann sie das Auftreten des Bewusstseins und andere Phänomene, die nicht physikalisch reduzierbar sind, nicht erklären. Also er sagt, Evolution kann eigentlich Bewusstsein nicht erklären. Er fährt fort. Wenn also der Geist kein Produkt der biologischen Evolution ist, wenn Organismen mit geistigem Leben keine wundersamen Anomalien, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Natur sind, und jetzt kommt's, dann kann die Biologie keine rein physikalische Wissenschaft sein. Der Mann kommt mit reiner Logik dahin. Also man muss eins klar sagen, der ist Atheist und bleibt auch Atheist. Der glaubt deswegen immer noch nicht an Gott. Aber er kommt so weit, dass er sagt, Moment mal Leute, Materialismus kann hier nicht stimmen. Das ist falsch. Aber wie gesagt, da hat er sich überhaupt keine Freunde gemacht unter seinen Kollegen. Der Geist bestimmt die innere Einstellung und damit letztlich auch das Verhalten des Menschen. Und nach der Bibel hat der Mensch diesen Geist von Gott. Eine Maschine, die kann aber nicht einfach von selber lebendig werden, auch wenn sie noch so intelligent ist. Ich meine, man kann das vielleicht machen, dass man hier diese Puppe sehr lebensecht bewegt, aber es ist klar, dass nicht die Puppe lebt, sondern der Puppenspieler. Oder hier ein mechanischer Automat aus dem vorletzten Jahrhundert, da hat man also alle möglichen schönen Dinge machen können. Der hier kann zeichnen, andere konnten Musikinstrumente spielen, aber das ist halt einfach nur ein Räderwerk und Uhrwerk, das da abgelaufen ist. Das wird nicht lebendig, nur weil es lebendig aussieht oder lebendige Bewegungen macht. Und auch dieser Roboter, der wird nicht lebendig. Man kann ihn schön verkleiden und das sieht sehr menschlich aus, aber das bleibt eben eine Maschine. Der Professor Noel Sharkey, ein evolutionistischer Informatiker, betont es noch einmal. Er sagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass uns Maschinen jemals überflügeln oder eine bewusste Selbstwahrnehmung erlangen werden. Der Mensch, der die Algorithmen entwickelt und die Maschine programmiert, ist intelligent, nicht die Maschine selbst. Nun, das weiß jeder Programmierer, der hat es eigentlich mit der dummen Kiste zu tun, wenn er sich dann wieder mal ärgert, wenn das Ding abstürzt. Es liegt letztlich natürlich auch am Menschen, der einen Fehler macht, aber letztlich ist die Maschine einfach dumm, weil sie nur das ausführen kann, was man ihr sagt. Die macht nichts selbstständig und wenn es was selbstständig macht, dann macht es noch was kaputt, in der Regel. In Gottes Augen ist also das Unterfangen der Transhumanisten eine Torheit oder es ist eigentlich eine Dummheit. Warum? Weil der Mensch gar nicht in der Lage ist, eine neue Lebensform über den Menschen hinaus zu erschaffen, weil dazu müsste er nämlich in der Lage sein, der Materie einen Geist zu verleihen. Und das können wir nicht. In der Bibel heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und weiter, aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Aber noch was. In Gottes Augen ist das Unterfangen der Transhumanisten nicht nur eine Torheit, sondern es ist auch Sünde. Warum? Warum ist es Sünde? Weil der Mensch hier versucht, unabhängig von Gott zu sein. Vielleicht mag es so aussehen, ja, für die meisten Menschen vielleicht, als sei der Mensch seines eigenen Glückes Schmied. Bei mir war das auch so rund 40 Jahre, dass ich dachte, mehr oder weniger, ich darf das selber bestimmen, mein Leben, und ich bestimme das doch auch. Und ich dachte eben, ja, da redet mir keiner drein. Aber in Wahrheit sitzt Gott bei jedem einzelnen Menschen im Regiment. In der Bibel heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wir kennen das Sprichwort, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Oder mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen, spricht Gott hier. Wenn man das so betrachtet, muss man sich die Frage stellen, warum versuchen jetzt trotzdem viele Menschen, ihre Probleme ohne Gott zu lösen? Und wenn man in der Bibel nachliest, dann hat dieses Verhalten seinen Grund ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Nachdem Gott nämlich ursprünglich die Welt erschaffen hatte, und zwar war die anders als unsere heutige Welt, da gab es nämlich noch kein Leid und keinen Tod, weil Gott nämlich die Sache perfekt am Anfang gemacht hatte, hat der Mensch aber dann gegen seinen Schöpfer rebelliert. Er wollte unabhängig sein und selber wie Gott sein. Er wollte nicht mehr einen großen Papa haben, der ihm alles sozusagen sagt, sondern wollte die Dinge selber in die Hand nehmen und hat sich von einem rebellischen Geistwesen namens Luzifer verführen lassen. Man muss verstehen, dass die Bibel von einer Parallelwelt redet, die wir nicht sehen können. Wir sehen hier die physikalische Welt, Physik, Chemie und so weiter, aber das ist materiell. Aber die Bibel spricht von einer unsichtbaren Parallelwelt, eine geistige Welt, die hier auch da ist und die mindestens genauso viel Einfluss oder Bedeutung hat, wie die Welt, in der wir uns hier befinden. Und in dieser Parallelwelt gibt es außerdem noch Wesen, die eine andere Struktur haben, die sind geistig zu verstehen, die sind nicht wie wir aus Fleisch und Blut konstruiert sozusagen. Und diese Parallelwelt, mit der ist der Mensch konfrontiert worden ganz am Anfang, und da wurde er auf den falschen Weg gebracht, hat sich da verleiten lassen. Nachdem der Mensch sich also von Gott abgewandt hat, hat Gott seine Schöpfung verändert. Er hat sie quasi umprogrammiert. Er ist der große Programmierer, wenn ich das so sagen darf. Er ist auch der Schöpfer, er ist auch der Künstler, man kann ihm viele Titel geben, hat das ja alles genial gemacht. Aber was er vor allen Dingen jetzt gemacht hat, ist damals, er hat Leid und Tod zugelassen. Er hat quasi die Schalter umgelegt. Warum? Ist Gott böse? Nein. Natürlich nicht, Gott ist ja Liebe. Nein, aber er wollte und er musste erreichen, dass der Mensch seine Abhängigkeit von Gott erkennt und wieder zu Gott umkehrt. Verstehen wir, wenn es uns allen gut ginge, jetzt, wir würden alle nicht sterben, wir würden alle nicht krank werden. Es ging uns immer gut. Wer würde dann nach Gott fragen? Ich glaube, kaum jemand. Sehen Sie, ich persönlich bin erst in einem Tiefpunkt meines Lebens, habe ich zu Gott gefunden. Und das war der beste Moment meines Lebens, da wo es mir am schlechtesten ging. Und ich glaube, das können viele sagen, die zum Glauben gekommen sind, Gott hat sie dort abgeholt, wo sie ganz unten waren. Das ist die Methode Gottes, wie er arbeitet. Weil wir sonst zu stolz sind, zu eigensinnig. Ich war zu stur, 40 Jahre lang unterwegs. Und ich hätte nicht zugehört, wenn Gott mich nicht einfach in die Knie gezwungen hätte. Deswegen bin ich jetzt so dankbar dafür. Damals war es natürlich nicht angenehm. Ja, ist immer so. Ja. Das ist erst einmal, wenn man drinsteckt, ist es nicht angenehm. Aber Gott hat seine Methoden, wie er uns dazu bringt, dass wir umkehren. Aber wenn man das Gros der Menschheit betrachtet, ist es halt leider trotzdem nicht so. Viele Menschen bleiben stur. Und in der Jahrtausende währenden Geschichte der Menschheit waren es eigentlich immer nur verhältnismäßig wenige, die ihre Sünde erkannten und zugaben. Viele haben sich irgendwelchen Religionen gewidmet, die dann versprechen, dass man, wenn man irgendwelche Taten, guten Taten vollbringt, dass man dann vor Gott gut dastehen könnte und so weiter. Aber das ist letztlich nicht das, was Gott eigentlich von uns will. Gott will, dass wir ehrlich sind vor ihm und unsere Schuld eingestehen. Das hat sich auch nicht geändert, das Verhalten der Menschheit, als vor rund 2000 Jahren Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat. Er hat am Kreuz für die Schuld der Menschen bezahlt und ist am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden. Wir haben ein Versprechen von Gott, das gilt noch. Das gilt noch bis zum heutigen Tag. Wie lange es noch gilt, wissen wir nicht. Und zwar ist das Versprechen des, dass jeder, der an seinen Sohn glaubt, gerettet wird. Das ist relativ einfach eigentlich. Die Sünde wird vergeben, also alles, was ich sozusagen im eigenen Willen gemacht habe, ohne Gott, das wird alles vergeben. Und ich werde nach dem Tod nicht in die Verdammnis verurteilt, weil Gott ist auch ein Richter. aber ich habe ein Problem damit, wenn ich das tun muss oder will, dass ich mein altes Leben aufgeben muss. Und ich muss Jesus Christus als Herrn über mein Leben annehmen. Das ist eine Hürde für viele Menschen, eine große Hürde, wenn sie das hören, weil sie eben gerade das nicht wollen. Sie halten an diesem Leben hier fest. Und Christus hat uns erklärt, wer das tut, der wird das ewige Leben nicht erreichen. Alle Geretteten erhalten spätestens nach ihrem Tod einen neuen, unsterblichen Körper. Jetzt kommt eine fantastische Botschaft. Ja? Einen neuen Körper, mit dem sie dann bis in alle Ewigkeit zusammen mit Gott in einer neuen Welt leben werden. Die wird nämlich auch noch Gott machen. Da wird er hier nochmal was ganz was Neues machen. Und da wird der Mensch dann mit Gott zusammenleben in einer Welt, wo es kein Leid und keinen Tod mehr gibt. Und das wird dann Gottes neuer Mensch sein. Also Gott hat auch einen Transhumanismus. Aber einen viel besseren, ja. Dieser neue Mensch, der wird im Bilde Gottes sein, nämlich absolut gut und ewig lebend. Das, was uns kein Transhumanismus, kein menschlich gemachter machen kann, wir können uns moralisch nicht perfekt machen, das geht eben nicht. In der Bibel heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz ist das, das Gott sich widersetzt, wo der Eigenwille noch dominiert. Der neue Mensch, der Transhumanisten aber, wird scheitern. Warum? Weil der sündige Mensch sich ja von Gott abwendet und er kann aus eigener Kraft nichts anderes tun, als immer wieder nur Unvollkommenheit, Sünde und Tod hervorbringen. Mehr kann er nicht, er ist nicht Gott und das wird er wohl schmerzlich erfahren, wenn er nicht ablässt von seinem Weg.